Hallo, mein Name ist Michael Kreder und hier ist eine neue Ausgabe des Eule-Podcasts. Und heute habe ich bei mir den links am Takt des Herrenautoren Thomas Wistrach und Philipp Greifenstein, Eule-Redakteur, den ihr natürlich alle schon gut kennt und Thomas hoffentlich auch. Hallo Thomas.
Ja, guten Abend.
Hallo Philipp.
Hallo Michael.
Ich habe euch heute bei mir im Podcast, weil es geht um ein freudiges Thema, aber auch um ein trauriges. Das war jetzt eine sehr kirchliche Anmoderation, aber ihr werdet schon merken, es geht nämlich um die Links am Tag des Herrn heute. Einmal haben wir ja zu feiern, es gibt die 400. Ausgabe, Links am Tag des Herrn. Aber gleichzeitig habt ihr dann auch noch Großes zu verkünden, das machen wir etwas später. Philipp, wie fühlt sich so an? 400 Ausgaben Links am Tag des Herrn, das macht insgesamt auch über 8 Jahre, wo das gestartet ist?
Das macht genau 8 Jahre, exakt. Denn wir haben ja diese Woche auch den Eule-Geburtstag gefeiert zum 8. Mal. Ja, wie fühlt sich das an? Erschöpft.
Erschöpft.
Ja, wir haben nochmal nachgeschaut jetzt im Vorhinein unserer Aufnahme. 400 Ausgaben sind es insgesamt. 90 davon hat Thomas geschrieben. Dann hatten wir dazwischen auch noch GastautorInnen ab und zu einmal. Ganz am Anfang haben auch Max Melzer und Eva-Katharina Well, die ja Mitglied der Redaktion sind, auch noch welche geschrieben. Und zwischendrin haben wir auch noch Jacqueline Depta gehabt, die über ein paar Monate hinweg die Links am Tag des Herrn mitgeschrieben hat. Und den Rest habe ich dann geschrieben. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele ich geschrieben habe. 90 Thomas und dann den, ich glaube, mehr als die Hälfte, ganz sicherlich ich. Ja, 8 Jahre lang Newsletter.
Ja, Thomas, du warst eigentlich ja auch schon fast von Anfang an mit dabei bei den Links am Tag des Herrn. Knallen bei dir auch die Sektkorken, wenn du so auf die letzten fast 8 Jahre bei dir zurückschaust?
Ja, ich bin seit, ich glaube, Ende 2017 dabei. Da hat der Philipp mich, ich glaube, angeschrieben, weil er meinen damaligen Twitter-Feed eifrig verfolgt hat und ich vermute auch für seine Links am Tag des Herrn genutzt hat. Als ich die erste Ausgabe geschrieben habe, habe ich natürlich nicht daran gedacht, dass mich das für die nächsten 8 Jahre einmal im Monat verpflichtet. Aber ich muss sagen, ich mache immer 3 Kreuze, wenn ich Samstag in der späten Nacht fertig bin. Aber wenn ich es am Sonntag dann lese, freue ich mich doch, dass ich dabei bin.
Vielleicht muss man an der Stelle, bevor wir weitermachen, nochmal kurz sagen, worum es eigentlich geht für diejenigen, die jetzt die Eule hauptsächlich über den Eule-Podcast kennen. Die Links am Tag des Herrn, abgekürzt Hashtag LATDH, LATDH, sind unser wöchentlicher Newsletter, der jeden Sonntag seit 8 Jahren erschienen ist, von der ersten Eule-Minute an, ja, bis eben zu diesem Sonntag heute, wenn dieser Podcast erscheint. Und in diesem Newsletter verlinken wir, das ist gleich geblieben über die vergangenen Jahre, auf Beiträge von anderen Medien und ordnen die ein, kommentieren die und setzen die in einen Zusammenhang, sodass eine Debatte der Woche klar wird. Das ist eine Abteilung des Newsletters, die Debatte, die ist auch von Anfang an dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Dann gibt es die Kategorie nachgefasst, die ist etwas später dazugekommen. Da bleiben wir an den Schwerpunktthemen der Eule immer wieder dran, wenn was Neues in diesen Themenbereichen dazugekommen ist in der zurückliegenden Woche. Dann gibt es die Kategorie Buntes, die hieß früher mal Randständiges, aber Buntes klingt schöner. Es gibt die Kategorie Theologie, die ist, glaube ich, seit 2 Jahren mit dabei auf Wunsch unserer LeserInnen. Und dann gibt es die ganz, ganz selten nur noch gebrauchte Kategorie Predigt. Die ist auch von Anfang an mit dabei und auch von ganz am Anfang bis jetzt dabei ein guter Satz zum Schluss. Also ein Satz, ein Zitat, manchmal ein Tweet, früher, heute ab und zu schon mal ein Skit von Blue Sky. Und das sind die Links am Tag des Herrn. Jeden Sonntag per E-Mail und im Magazin. Der Überblick darüber, was in der Woche in Religionspolitik und Kirchen wichtig war, in unseren Augen, ja.
Du hast ja damals dann diesen Newsletter gestartet, du hast ja gerade schon erzählt mit der Eule. Jetzt, wo wir so auf die Anfänge blicken, was war denn jetzt deine Motivation oder die Idee dahinter, dass du versuchst, Leute dafür zu begeistern, jede Woche noch einen weiteren Newsletter im Postfach, im E-Mail-Postfach zu haben?
Zunächst war uns von vornherein klar, dass wir in der Eule nicht alle Kirchennachrichtenthemen bewirtschaften werden können. Ja? Ich als Autor nicht und auch in der Menge der uns zur Verfügung stehenden Kraft jetzt nicht, dass wir da zu jedem Thema immer was haben werden. Aber es gibt ja auch wichtige Themen, die wollten wir auf diese Art und Weise mit ins Magazin holen, indem wir auf die Beiträge anderer Medien oder auch andere AkteurInnen hinweisen. Es sind ja nicht bloß Medienbeiträge, sondern manchmal eben auch direkt die Texte oder die Videos, Podcasts von direkt von den kirchenpolitisch oder kirchlich aktiven Menschen. Denn wir haben ja zunehmend in den letzten Jahren erlebt, dass auch nicht mehr über alles berichtet wird. Aber die Leute selbst senden ja noch. Und auch das ist Teil der Links am Tag des Herrn. Also das Thomas hat das eigentlich total mit nach vorne gebracht, dass es einfach auch die Originalquellen immer mit dazu gibt. Also wenn irgendwo eine Synode stattfindet oder das Zentralkomitee der deutschen Katholiken tagt, dann ist da nicht verlinkt nur in eine KNA-Meldung, also eine Meldung der katholischen Nachrichtenagentur, sondern dann ist auch das entsprechende Dokument, der entsprechende Synodenbeschluss oder die entsprechende Enzyklika oder whatever mit verlinkt. Ja? Insofern ist das eigentlich ein schöner nach wie vor Service für die Leute, die am Anfang verstehen wollen, worum es geht und dann vielleicht eventuell aber direkt von dort einsteigen wollen. Das ist der erste Punkt, so die anderen Themen, die wir nicht als Schwerpunktthemen der Eule haben, aber trotzdem mit im Magazin zu haben, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt war, und ich glaube, da bist du ein bisschen verwirrt mit der Zeit, mein lieber Michael, denn vor 8 Jahren, da gab es noch gar nicht, also im deutschsprachigen Raum auf alle Fälle noch nicht, so eine Newsletter-Schwemme, was inhaltliche Newsletter anging, sondern damals galten Newsletter noch viel stärker als
Werbemittel oder Amazon-Newsletter.
Ja, genau, so als Spam, ne? Werbung und Spam. Und wir hatten von vornherein die Links am Tag des Herrn ja auch immer im Magazin. Also es gab immer, es gibt ja bis heute die Möglichkeit, dass man die Links am Tag des Herrn lesen kann, auch ohne, dass man sie abonniert. Und in dieser Doppelheit hat das aber ganz gut für uns funktioniert, viele Jahre lang. Weil wir quasi nebenher, das ist so die dritte Funktion dessen, das haben wir uns am Anfang natürlich nicht denken können, dass das so passiert, ein Archiv angelegt haben. Ein richtiges Kirchennachrichtenarchiv angelegt über 8 Jahre, wo man, weil das ja alles auch verschlagwortet ist, jetzt schön gucken kann, was ist mit dem Kardinal Wölki in den letzten 8 Jahren passiert, was ist mit dem Thema Missbrauch in den Kirchen in den letzten 8 Jahren passiert. Also jede Missbrauchsstudie, die in Deutschland erschienen ist oder veröffentlicht wurde, die haben wir natürlich längst nicht in großen Beiträgen im Magazin widerspiegeln können. Aber wenn man sich die Links am Tag des Herrn, die LHTDH, 8 Jahre lang zurück anschaut, dann wird man diese Missbrauchsstudien alle in den Links am Tag des Herrn finden. Und zwar verlinkt mit ihrem ursprünglichen Download-Ort.
Ja. Ja, oder auch die Beschlüsse zum synodalen Weg, was da alles war, die findet man ja auch.
Genau, darüber. Es ist so wie ein kleines Archiv der kirchlichen Zeitgeschichte geworden.
Ja, Thomas, der Philipp, der hat ja jetzt gerade schon mal ein bisschen die Meriten gegeben, dass du so auf die Quellen gepocht hast. Trotzdem würde mich mal interessieren, weil nämlich die Links am Tag des Herrn, die macht noch etwas ganz anderes aus. Und das war vor 8 Jahren, Philipp, das hast du mich schon richtig erwischt. Da war ja noch gar nicht so klar, wie funktioniert so ein Newsletter. Die Links am Tag des Herrn, die haben ja schon so einen Ton. Also es ist nicht einfach nur eine Linksammlung, die man bekommt. Da ist schon eine Kommentierung mit dabei. Du warst ja auch immer so ein bisschen der Meister der suffisanten Einstiege in die Kommentierung der Woche, die du jeweils übernommen hast. Also ich habe, glaube ich, fast immer mindestens geschmunzelt. Und das meine ich nicht despektierlich, sondern ganz im Ernst. Also manchmal habe ich auch wirklich gelacht. Also wie du dann reingekommen bist in die Kommentierung der Woche, in die Debatte auch meist suffisant eingeführt hast. Was hat es für dich so für eine Rolle gespielt, diese Nachrichtenwoche in dieser Kommentierung jenseits der Quellen eben zu verarbeiten?
Also ich habe ja vielleicht noch einen Schritt vorher bei Twitter oder jetzt auch bei Blue Sky eigentlich ähnlich, wie Philipp eben gesagt hat, auch so ein Anliegen für mich selber, dass ich so ein Archiv anlege. Ja, ich verschlagworte ja auch meine Tweets oder Skizzen jetzt und ich habe mal nachgesehen, also bei Twitter habe ich etwa 60.000 Meldungen rausgehauen. Das ist natürlich nochmal eine interessante Sache, wenn ich mir das alles irgendwie abgeschrieben hätte oder die Links irgendwie auf interessante Artikel gesammelt hätte oder so. Ich weiß nicht, ob ich das so gut organisiert bekommen hätte wie bei diesem, wie bei diesen Online-Tools. Die sind ja auch mal so als Logbuch-Idee angelegt worden. Ja, und die kann ich natürlich zweitverwerten, wenn ich die Links am Tag des Herrn so zusammenstelle. Also ich weiß ja, wann ich dran bin, und dann schaue ich ab Montag eigentlich dann immer, was könnte in dieser Woche wirklich die Debatte sein, was ist der Schwerpunkt. Oft wiederholt sich ein Thema ja auch in unterschiedlichen Nuancen, ja, also man hat ja auch starke Déjà-vu-Erlebnisse. Also es gilt sowohl beim Thema Missbrauch, also in der römisch-katholischen Kirche gibt es ja 27 Diözesen, also 27 Bistümer in Deutschland, und aus meiner Sicht haben die den großen Fehler gemacht, dass sie auch für jedes Bistum eine eigene Studie in Auftrag nehmen, und dadurch bleibt das Thema natürlich auch immer wieder in den Schlagzeilen, ja. Wenn man das betrachtet, kann man natürlich oft anknüpfen und sagen, ja, es sind dieselben Reaktionen, dieselben Mechanismen, wie da reagiert wird, wie versucht wird, das aufzuarbeiten. Ein ähnlicher Effekt ist ja auch bei der Frage der Kirchenreform. Auch der synodale Weg ist auch keine Neuerung in dem Sinne, sondern schließt an fast endlose Versuche in den letzten 50, 60, 70 Jahren an, innerhalb des geschlossenen Systems der römisch-katholischen Kirche Reformen durchzusetzen. Und insofern, wenn man das im Blick hat, ich bin ja jetzt schon über 50, dann hat man einen gewissen Vorsprung an Erfahrungen da, dann beschleicht einen das Gefühl, ach, diese Chose kennst du doch schon. Das hat man doch schon vor 20 Jahren auch schon mal versprochen. Also vielleicht ein Beispiel dafür: in der römisch-katholischen Kirche die Diskussion um die Frauenordination. Da werden auch alle 10 Jahre neue Kohorten von Theologiestudentinnen in Hoffnungen getrieben. In ein paar Jahren könnte dann doch mal ein Papst kommen, der das Thema Frauenordination dann wieder erlaubt. Ja, da finde ich es hilfreich, sage ich mal, wenn man das nicht einfach nur als neue Meldungen dann in die Links am Tag des Herrn bringt, sondern das auch einordnet und sagt, das hat ja eine Geschichte, ne? Was gibt es denn an Lernerfahrungen, sage ich mal, die man eigentlich ziehen könnte aus der Geschichte des Reformkatholizismus?
Ja, und ich meine, da bist du ja biografisch total drinne, auch mit deiner eigenen Lebens- und aktivistischen Geschichte, Kirchengeschichte, insofern, als dass du ja jetzt in der altkatholischen Kirche auch sehr engagiert bist. Das haben wir alles schon in vorausgehenden Episoden des Eule-Podcasts auch erzählt. Mhm. Insofern müssen wir da jetzt noch nicht mehr wieder einsteigen. Als du jetzt gerade angefangen hast, habe ich so gedacht, ach, müssten wir jetzt den HörerInnen nochmal erklären, wer Thomas eigentlich ist. Aber wir haben Podcast-Episoden, wo das schon passiert ist. Also hört doch gerne dort nochmal rein. Ich glaube, für die Links am Tag des Herrn oder die LATDH, also ich ertappe mich gerade dabei, dass ich heute hier im Podcast wieder ganz häufig Links am Tag des Herrn sage. Das mache ich schon seit längerer Zeit gar nicht mehr. Also umgangssprachlich bei uns sind es eigentlich die Links, ganz kurz, oder die LATDH, was mit dem Herrn zusammenhängt und mit so manchem Missverständnis. Also es gibt nach wie vor noch Leute, die denken, damit wären jetzt eine politische Ansage gemeint, also politisch links. Dabei sind mit Links am Tag des Herrn nur die Hyperlinks gemeint, die eben die Struktur des Newsletters auch vorgeben. Ne? Die Überschrift eines Themas ist immer der Beitrag aus einem anderen Medium, darunter die Kommentierung.
Also du meinst, manche verwechseln Links zum Anklicken mit politisch Links.
Nee, ich meine nicht, Michael, ich weiß, dass das so ist. Das liegt, denke ich, auch ein bisschen daran, dass ich ganz viele davon geschrieben habe, weil ich ja, also vor allen Dingen im Vergleich mit anderen in der christlichen Publizistik durchaus links bin, ja, und insofern sich das dann vielleicht so einstellen konnte. Die Links am Tag des Herrn, der Name war eigentlich eher so eine Brainchild-Idee von mir, das habe das mal auf meinem eigenen Blog ausprobiert, da gab es die Eule noch nicht. Und das ist dann halt immer so, wenn man eine Formatidee hat und eine Titelidee, dann bleibt man erstmal so eine Weile dabei, um dann hinten raus festzustellen, vielleicht ist es gar nicht so clever, weil Sonntag hin oder her, aber dass wir quasi immer das patriarchale Herr, ja, was ja selbst schon erklärungsbedürftig ist, egal wie wir da heute zu stehen, ob wir den Curious-Titel benutzen oder weniger gern benutzen. Gab es ja mal eine schöne Diskussion, die Antje Schrupp angestoßen hat. Auch die ist in den Links am Tag des Herrn zu finden, irgendwo mittendrin in den letzten Jahren. Aber wie man auch immer dazu steht, der Herr, also Christus der Herr, der Tag des Herrn, Sonntag als Tag der wöchentliche Erinnerung an das Ostergeschehen, es ist erklärungsbedürftig. Und wenn man ein Newsletter aufsetzen würde, würde man sich wahrscheinlich einfach einen anderen Titel überlegen. Nicht zuletzt einen, den man irgendwie ein bisschen besser abkürzen könnte, als mit dem, wir haben dann eben aus der Not eine Tugend gemacht, dem Hashtag LATDH, der ja so unverständlich ist, dass er vielleicht hoffentlich, war jedenfalls immer mein Eindruck, auch deshalb irgendwann hängen bleibt. Ja, also das sind eben die Links oder die LATDH. So, was ich aber eigentlich sagen wollte, durch Thomas gab es immer auch eine wunderbare ökumenische Vielfalt im Newsletter, die ich gar nie mitbringen konnte. Also erstens als Protestant, aber eben auch, weil ich noch jünger bin. Und das ist eine schöne Abwechslung gewesen. Also manchmal hat sich das geradezu sehr gut ergeben, dass bei Papstwahlen, dass zum Beispiel so war, oder bei dem Konklave, dass das oder bei den ganzen Veranstaltungen des Synodalen Weges, dass eben Thomas auch dran war, ohne dass wir das mit Absicht so hingelegt hätten, und dass dann eben auch aus im Katholizismus sehr viel bewanderteren Perspektive hat kommentieren können.
Also ihr habt euch ja auch meist nur wenige Sätze genommen, um so eine Debatte zu kommentieren. Aber auf was ich hinaus wollte, war bei den drei Funktionen, die du anfänglich genannt hast, kann man schon noch jetzt eine vierte hinzufügen. Und das ist schon eine religionsmedienkritische Perspektive.
Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen- und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 € im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.
Also die Eule und ich finde schon die Links am Tag des Herrn, auch wenn es immer nur wenige Sätze waren, aber die hatte in ihrer Einordnung durchaus eine medienjournalistische Perspektive schon auch eingebracht. Also so, dass man, also weil den dezidiert kirchlichen Medien und auch den sehr kirchennahen Medien und Journalistinnen und Journalisten, denen schaut niemand auf die Finger so richtig, habe ich den Eindruck. Ich bin deswegen auch zur Eule gekommen, auch über die Links am Tag des Herrn, weil ich den Eindruck habe, da sitzen Leute, die haben da schon ein Interesse daran, dass auch Journalisten ordentlich arbeiten, wenn es um Kirchen- und um Religionsthemen geht. Und das ist für mich da schon auch immer zum Ausdruck gekommen. Jenseits jetzt dieser 3 Funktionen aus der Redaktionsperspektive, die du gerade genannt hast, ist es schon eine vierte für mich als langjähriger Unterstützer und Leser. War das eine beabsichtigte Perspektive oder ist es irgendwie in den letzten 8 Jahren so passiert?
Also ich glaube, das war am Anfang, wenn dann höchstens unbewusst. Also die Eule haben wir schon gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen andere Kirchennachrichten machen. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen auch nochmal unsere ersten Texte gelesen, die wir 2017 am 17. Juni und den fortfolgenden Tagen damals veröffentlicht haben. Und da ist ein Kommentar dabei, der heißt Unabhängiger Kirchenjournalismus? Und ich war erfreut, dass der einigermaßen standhält. Also ich muss mich heute nicht dafür schämen. Könnt ihr ihn auch hier verlinken. Das ist ganz deutlich benannt, die wirtschaftlichen Zwänge, in der die christliche Publizistik veranstaltet wird. Die haben sich eher noch verschlimmert. Also das liegt daran, dass die Kirche halt fast alles finanziert davon, in Ermangelung dessen, dass sie sich anders und am Markt erst recht nicht mehr finanziert. Das hat auch was mit dem Relevanzverlust der Kirchen zu tun. Es gibt auch, du hast ja gerade das so schön gesagt, es gibt ja Medienjournalismus in Deutschland. Über Medien zum Beispiel ganz hervorragend und andere Branchenmagazine noch dazu. Aber die kümmern sich eher ganz, ganz selten mal um die evangelische Publizistik oder um die katholische Publizistik. Es sei denn, es läuft in irgendeinem Verlagshaus mal ganz was groß falsch. Und dann untereinander lässt man sich eigentlich ziemlich in Frieden. Also selbst EPD Medien, das ist ja der Medienfachdienst des evangelischen Pressedienstes. Und der evangelische Pressedienst gehört zum Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik. Aber selbst bei EPD Medien spielen jetzt die anderen konfessionellen Medien ganz selten mal eine Rolle. So dass also, wenn mal wirklich was schief läuft in den christlichen Medien, ich erinnere da an die arbeitsrechtlichen Streitigkeiten bei Bibel TV, da gab es damals schon niemand, der das eigentlich machen konnte. Für die großen Medien zu klein und zu unwichtig. Und dann haben wir das halt in der Eule gemacht. So, und natürlich hat das irgendwann in den Links am Tag des Herrn auch eine größere Rolle gespielt, mal zu sagen, das Thema ist in diesem Medium besser dargestellt, qualitativ, als in dem anderen. Aber ich würde meinen, dass das schon die Auswahl eigentlich manchmal, also das Kuratieren, das, was die Leserin am Ende gar nicht sieht, ja, dass darin eigentlich schon ganz viel sich widerspiegelt, weil wir schon immer versucht haben, einfach den bestmöglichsten Beitrag zu einem Thema zu verlinken und nicht die 5 oder 4 anderen Mediokren. Und eher seltener ist es inzwischen so, das war zwischenzeitlich sicherlich stärker, dass wir auch mal mehrere Beiträge von größeren Medien alle quasi drinne hatten im Newsletter, um sie gegeneinander abzuwägen. Das hat dann irgendwann auch ein bisschen aufgehört. Hat auch einen ganz einfachen Grund, zu dem können wir nachher auch noch was sagen. Das hat einen ganz, ganz einfachen Grund, einen technischen Grund. Aber ich glaube, das Kurative ist eigentlich schon immer das gewesen, das Beste der Woche auch zu finden. Also nicht bloß nach dem Thema der Woche zu suchen, sondern auch die besten Beiträge, egal jetzt zu welchem Thema, zu suchen. Denn wir haben ja eben auch noch die anderen Kategorien, also Theologie oder Buntes. Und dann einfach zu gucken, so viel erscheint über Kirchen nicht mehr. Ja, das hat die Suche manchmal erleichtert, aber auch sehr erschwert manchmal, weil man manche Woche einfach gar nichts gefunden hat, wo man sagt, das entspricht jetzt sogar den Qualitätsansprüchen, dass wir es in den Newsletter reintun. Ja, also, oder Thomas, rede ich da Unfug? Du machst ja das auch mit der Theologie ganz deutlich. Open Access, Werke, das hat Thomas mit eingebracht.
Ja, also für mich ist eigentlich bei der Auswahl der Beiträge auch relevant, mal ein vielleicht eher unbekanntes Medium mal mit reinzuholen. Ja, vielleicht mal eine neue englischsprachige Online-Zeitschrift oder sowas, die vielleicht noch gar nicht so bekannt ist, wo dann aber wirklich ein sehr gründlicher Artikel drinsteht oder ein Artikel mal aus einer Perspektive, die nach meinem Eindruck dann in den deutschen Medien so nicht vorkommt. Ja, also Beispiele jetzt in der letzten Ausgabe habe ich einen Verein vorgestellt aus der russisch-orthodoxen Kirche, wo so auch für mich selber, als ich das gelesen habe, überraschend war, wie viele russisch-orthodoxe Geistliche doch ganz laut Einspruch erhoben haben gegen die Kumpanei ihrer Kirche mit dem Putin-Regime, ja, und das finde ich eigentlich auch nochmal spannend, dass man, während in den normalen Medien ja dann oft die Rede davon ist, was trägt Patriarch Kyrill für eine teure Rolex oder sowas, ja, und dann wird dann ein Bild davon veröffentlicht, dann auf dem einen ist es dann retuschiert oder sowas, ja, und da wird der Konflikt so personalisiert, ja, und da werden dann auch so Reflexe bedient, so, ja, die Kumpanei von Staat und Kirche, ja, und da mal die feinen Linien zu ziehen und mal Leute zu Wort kommen zu lassen, die man sonst, also weder in den Kirchenmedien, geschweige denn in säkularen Medien wiederfindet, dass man denen auch eine Bühne bietet und ja, dann damit auch zeigt, was eigentlich doch für Vielfalt in den Kirchen es doch gibt.
Das ist sowieso etwas, was wir ganz häufig gemacht haben. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt quasi Newsletter nur bestückt hätten mit Sachen von konfessionellen Medien, sondern ich kann mich erinnern an Beiträge aus Architekturmagazinen, aus natürlich den großen Medien des Landes, aber eben auch aus anderen Kultursphären oder politischen Sphären, anderen Sprachen, aber hauptsächlich Englisch, wo es einfach mal darum ging, aha, da hat irgendwas mit Kirche eben auch mal eine Rolle gespielt. Also ganz häufig ist es ja dann doch so, das weiß ich auch, dass in den Bistümern und Landeskirchen ja auch Pressespiegel angefertigt werden. Und da geht es halt darum, naja, hat was die KNA berichtet oder der EPD, ist was in der Regionalzeitung aufgetaucht davon und dann noch so die 3, 4 großen Zeitungen des Landes, allen voran evangelischerseits die FAZ, so als Paper of Record, wenn es ganz wichtig wird, irgendwas in der FAZ. Dann ist es aber so, dass wir eben auch mal ganz bewusst an andere Orte geguckt haben und uns überhaupt nicht davon haben leiten lassen. Das werden Medien sein, von denen auch Podcasts zum Beispiel oder Influencer oder Medienschaffende, kleine Leute, kleine Gemeinden zum Teil, die sicherlich außerhalb ihres Sprengels niemand gekannt hat. Und ich würde auch das sogar unterstreichen wollen, was Thomas noch gesagt hat, mit dem die Großkopferten zu Wort kommen lassen. Also natürlich haben wir bei entscheidenden Punkten natürlich auch EKD-Ratsvorsitzende und Bischöfe zu Wort kommen lassen, aber doch im wesentlich geringeren Umfang und wenn dann auf alle Fälle nicht uneingeordnet und nicht unkommentiert, als dass das im Vermeldungsjournalismus ganz häufig der Fall ist. Ja? Ich glaube, das kann man schon mal so konstatieren nach den 8 Jahren, dass, ja, und im Endeffekt hat es auch dazu geführt, dass vielleicht als letzter Punkt dazu, dass es durchaus auch nicht nur die LeserInnen gefreut hat, sondern auch die AkteurInnen und die MedienproduzentInnen, wenn sie im Newsletter vorgekommen sind. Weil so ganz groß ist der Resonanzraum eben nicht mehr. Und dann ist immer schön, dass man sieht, ach, die Arbeit wird zumeist ja auch wertgeschätzt. Die Begeisterung bei AkteurInnen, manchmal auch bei den MedienproduzentInnen, hielt sich dann immer in Grenzen, wenn man nicht gut bei weggekommen ist. Aber ja, auch das gab es in den letzten 8 Jahren ab und zu. Ja.
Also wenn ihr euch jetzt so als Trüffelschweine des Religionsjournalismus beschreibt, würde mich da schon nochmal interessieren, mit Blick auf die medienkritische Perspektive, was sich denn aus eurer Sicht in den letzten 8 Jahren nochmal so geändert hat in eurer Arbeit. Weil wir reden hier ständig vom Strukturwandel innerhalb der Kirche, aber auch in der Gesellschaft, bla bla bla. Also alle, die diesen Podcast hören, wissen da bestens drüber Bescheid. Bin ich mir sicher, weil die sind ja schon interessiert. Was hat sich denn aus eurer Perspektive, wenn wir jetzt speziell auf eure Arbeit mit den Links am Tag des Herrn schauen, so geändert in den letzten 8 Jahren?
Also ich glaube natürlich, der Relevanzverlust, den die Kirchen erlitten haben bei uns in Deutschland, der spiegelt sich natürlich auch wieder in der Berichterstattung der Medien. Man hat auch den Eindruck, es gibt immer weniger Journalistinnen und Journalisten, die selber kirchlich sozialisiert sind und auch, sage ich mal, die konfessionskundlichen Spezifika kennen. Ja, also früher hat man so gesagt, also ich erinnere mich dran, dass so Fernsehmoderatoren wie Thomas Gottschalk oder Günther Jauch damit kokettiert haben, sie sind alle früher mal Messdiener gewesen. Und das war ja auch so ein bisschen so dieser Lagerfeuer-Moment. Man ist jetzt zwar nicht mehr ganz so streng katholisch unterwegs, aber irgendwie ist das doch was Verbindendes. Und ich glaube, das hat immer mehr nachgelassen. Es gibt immer weniger Journalisten, wenn die nicht jetzt auch für das Metier Kirche und Religion berichten. Ne? Also im normalen Journalismus gibt es immer weniger Leute, die da wirklich kirchlich sozialisiert sind und da Erfahrung haben. Es gibt andererseits aber bei denen, die so aus dem traditionellen kirchlich geprägten Journalismus kommen, auch, also jedenfalls für den römisch-katholischen Bereich würde ich das sagen, eine viel stärkere Distanzierung. Also dass man selber in dieser Rechtfertigung war, also die Christiane Florin, die hatte mal in ihrem Blog geschrieben, warum bin ich eigentlich noch katholisch? Diese Frage wird mir gestellt, aber ich stelle sie mir auch selber. Und ich denke, ich weiß nicht genau, wie sie sich ausgedrückt hat, aber so die Geduldigen sind die Komplizen, so ungefähr, ja. Ich glaube, dass die Ursache da ist das Nachdenken über die Missbrauchskrise. Da ist, glaube ich, auch vielen engagierten Journalistinnen und Journalisten klar geworden, es ist nicht einfach die jeweilige Kirchenleitung im Bistum gewesen, die vertuscht hat und die verschwiegen hat und die versetzt hat, sondern dazu gehören auch die, wie man dann inzwischen im Fachausdruck sagt, die Bystander, die eigentlich auch gewusst haben, die den Betroffenen nicht beigestanden haben. Also auch weite Teile des Gremienkatholizismus haben sich nicht dafür interessiert, als die ersten Meldungen aus Amerika vor über 20 Jahren kamen, was so der Missbrauch angeht. Da war das kein großes Thema, da waren keine Podien, keine Foren, keine extra Bereiche bei den Katholikentagen oder so geplant, ja. Und ich glaube, bei vielen Journalisten die, sag ich mal, zum Beispiel gefördert waren von kirchlichen Journalistenschulen und so weiter, da hat da ein Nachdenken auch über ihre eigene Verwurzelung, ihre eigene Verortung in Kirche stattgefunden. Und da ist die Distanz, glaube ich, deutlich größer als früher.
Das gilt ja auch für die Medienseite davon, ne? Also bei diesen Leuten, die geschwiegen haben und regional Sachen auch nicht an die Oberfläche haben kommen lassen, da gehören ja die Chefs von Regionalzeitungen in den letzten 60, 70 Jahren auch ganz eindeutig mit dazu. Ja? Die einfach gute Beziehungen in ihr Ordinariat oder in ihr Landeskirchenamt hatten und diese guten Beziehungen, weil die damals noch was wert waren, nicht aufs Spiel setzen wollten. Und wir sehen das heute regional, ist das immer noch so. Die Regionalzeitungen berichten höchst selten mal en Detail und in der gebotenen Tiefe über zum Beispiel die Missbrauchsstudien in den einzelnen Bistümern und bald ja auch Landeskirchen bzw. Aufarbeitungskommissionsgebieten in der evangelischen Kirche. Da ist auch die Kompetenz teilweise nicht mehr da und manchmal vielleicht eben auch die Ehrfurcht noch. Und jetzt, wo die Ehrfurcht weicht, ist das Desinteresse schon zu groß, ja.
Muss man da nicht auch einfach sagen, dass ja auch gerade der Regionaljournalismus ganz besonders unter dem Klickzwang leidet und man doch auch sagen muss, alle wünschen sich das, auch wir sitzen hier, wünschen uns eine kritische Begleitung dieser Prozesse, aber ist es nicht am Ende, muss man nicht auch ganz nüchtern sagen, klicken dann die Leute einen super ausführlichen Artikel, der irgendeine Studie ganz genau erklärt?
Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass die Artikel, die das machen, die wenigen, die es in der die frei zugänglich sind, ja, Felix Neumann schreibt ab und zu mal sowas Ausführliches bei katholisch.de, wir machen das in der Eule, die gehören nach meinem Empfinden schon zu den intensiv gelesenen, aber ob das die meistgelesenen sind, wage ich zu bezweifeln. Ich habe das ja an anderer Stelle hier im Podcast auch schon gesagt, wir machen das Thema Missbrauch evangelisch in der Eule ja auch nie, weil das ein Klick- oder Abo-Treiber wäre, um Himmels Willen. Ja, also ein bisschen Trennung von Geschäft und Auftrag kann es durchaus geben. Und das ist einfach ein Thema, das wichtig ist aufgrund des Auftrags und nicht aufgrund des Geschäfts. Du berührst da eine andere Sache. Natürlich sind die Regionalzeitungen, obwohl die in Deutschland ein wichtiges und wirklich wichtiges Standbein ja auch der demokratischen Presselandschaft sind, in der Eule relativ unterrepräsentiert in den Links am Tag des Herrn, weil die schon seit Jahren mit diesen Bezahlschranken operieren. Und es ist einfach relativ sinnlos, immerzu auf Beiträge zu verlinken, die die LeserInnen dann nicht wirklich klicken können. Und das ist natürlich bei Regionalzeitungen umso dringlicher das Problem, weil die Leute in Deutschland, nicht jeder so ein Regionalzeitungsabo hat. Wir haben das ja im Missbrauchkontext Siegen, der ja für den Rücktritt von Annette Kurschus vom Amt der Präses der Westfälischen Landeskirche und EKD-Ratsvorsitz mitursächlich war, ja gesehen. Also wer hatte da das Abo der Siegener Zeitung, in der das zuerst hochging? Das hatten ja nicht mal leitende evangelische Geistliche. Ja? Aber dieses Problem mit den Bezahlschranken, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, das hat sich in den letzten 8 Jahren nochmal massiv verändert. Ja? Also vor 8 Jahren gab es die Christ und Welt. Da schrieben Hanna Jacobs und Erik Flücke die wöchentliche Kolumne im Wechsel. Da gab es immer was zu diskutieren, auch auf Twitter. Mit evangelisch.de, wo Blogs geschrieben wurden und Kirchennachrichten zu finden waren. Mit überhaupt einer größeren Vielzahl von Blogs, die nicht einfach nur aus einem Reel bestanden, sondern wo Diskussionsangebote gemacht wurden, bis hin zu solchen Angeboten dann eben wie den vielen katholischen Zeitschriften, die es ja noch gibt. Evangelischerseits ist das ja ganz dünne geworden, da gibt es die Zeitzeichen noch und Chrismon, aber katholischerseits gibt es ja noch die Christi der Gegenwart, Herr der Korrespondenz, da ist ja sogar die Communio dazugekommen noch, ja, die gab es natürlich als Zeitschrift schon, aber mit einem verstärkt neu aufgebauten Online-Auftritt. Da alles aus dem Herde Verlag. Mit großer Verwunderung haben Leserinnen mir zurückgewundert, dass nur Communio, das ist so ein konservatives Projekt, mindestens mal konservatives Projekt, ja. Oder wie habe ich in Links am Tag des Herrn geschrieben? Ich glaube, Tagespost für Anhänger eines gepflegten Feuilletons. Aber da sind halt frei zugängliche Artikel. In Resonanzraum herstellen, einmal die Woche, eine Debatte führen, geht halt am Ende nur, wenn man eben auch auf Beiträge verlinken kann. Ja, also Links am Tag des Herrn ohne Links sind blöde. Und wir haben das irgendwann der Not gedrungen schon auch gemacht, dass dann, das ist ja immer gekennzeichnet mit dem Euro-Symbol, ja, dann wissen die Leute, brauche ich gar nicht draufklicken, wenn ich das Abo nicht habe. Aber man kann keinen ganzen Newsletter so befüllen.
Zumindest diese Art von Newsletter.
Ich meine, man kann das auch umdrehen. Nicht, dass diese Medien jetzt alle von den Links so wahnsinnig viel gehabt hätten, ja. Da müssen wir die großen Größenverhältnisse schon noch mal mit ein bisschen mit einsehen, aber who cares dafür, wenn irgendwas Kleines kirchengeschichtliches oder religionssoziologisches in der FAZ erscheint. Ja, ich hatte das im letzten Podcast ja erzählt vom Kirchentag. Die über 60-Jährigen haben diese Debatte mit Detlef Pollack mitbekommen und die Jüngeren nicht. Ja, so, wenn wir einen Beitrag aus der Taz verlinken können, weil die Taz das genauso macht wie wir, nämlich alle Beiträge zugänglich zu halten und dann zu sagen, bitte macht solidarisch Abos, ja, dann werden Taz-Beiträge eben auch mal gelesen von Leuten, die eben nicht dieses Abo haben, ja. So, und die Christ und Welt bei der Zeit, auch die Glauben und Zweifeln-Seite bei der Zeit, die leben natürlich davon, dass die jede Woche dieses wahnsinnige Print-Produkt haben, in dem die da immer noch teil sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel die Christ und Welt, ich glaube, ist ja nicht mehr, ist ja nur noch zwei Seiten oder so, ja. Aber im Printprodukt ist es vorhanden. Aber online, wo findet sich da der Diskussionsraum? Und ich glaube ganz sicher, dass für das Gerede über Religionspolitik und Kirchen ist ein Resonanzraum wichtig gewesen, Twitter, und der andere so ein publizistischer Ort, wo man sagt, da erscheint was in dem Medium XY und ich kann in einem anderen Medium darauf antworten. Und dieses in einem anderen Medium darauf antworten, das findet überhaupt ein Ende an den Bezahlschranken. Und ich stehe ja seit Jahr und Tag auch in Kontakt mit den lieben KollegInnen, die da, weil sie eben nicht die Chefs sind, auch nie wirklich viel machen können. Und wenn sie die Chefs sind, manchmal auch in ihren Zwängen stehen. Aber das Problem sind an der Stelle dann sicherlich nie, dass die Links am Tag des Herrn da quasi an eine Grenze stoßen, sondern der Diskurs stößt an eine Grenze. Es führt dann jedes Magazin seine Diskurse für sich selbst. Das heißt, in der Publikforum wird diskutiert, da beziehen sich Beiträge aufeinander, da antwortet im nächsten Heft jemand auf einen Beitrag vom letzten Heft, ja, und so weiter und so fort. Wir bauen das ja in der Eule auch ab und zu so nach, ne, so clustermäßig.
Bei der Zeitzeichen sieht man es genauso.
Bei der Zeitzeichen gibt es immer ein Schwerpunktthema, ne? Dann gibt es auch mal noch Leserbriefe, die sogar mit drin. Also jedes Medium führt so den Diskurs, aber das verinselt oder das, wie sagt man so schön, Silos bilden sich da, ja. Und den Versuch zu wagen, und zwar nicht mit so einer blöden Vorhaltung, ich bin der neutrale Beobachter, sondern durchaus positionell, aber den Versuch zu wagen, zu sagen, wir bringen das miteinander ins Gespräch. Ja, das ist einfach total schwierig geworden und das ist nicht im Zeitgeist. Also natürlich müsste man in dieser Gesellschaft der Versilosierung, ja, heute sowas wie die Links am Tag des Herrn erfinden. Weil das ist ja das, was wir uns gesellschaftlich unbedingt brauchen, dieses Miteinander ins Gespräch kommen. Nicht im Sinne von alle haben gleich recht, aber im Sinne von wirklicher Debatte, so wie die Abteilung in den Links am Tag des Herrn ja heißt.
Ich denke, Soziologen werden dieses Wort direkt übernehmen in ihrer zukünftigen Forschungsarbeit, also Versilolisierung. Hier habt ihr es zuerst gehört.
Das mit dem Silo habe ich geklaut von irgendeinem von denen.
Aber daraus ein praxeologisches Verb zu bilden, denke ich, diesen Trick, den werden die Soziologen lieben. Andreas Reckwitz hört ja diesen Podcast auch, also das nächste Buch ist sicher. Und jetzt gehen wir doch dann aber zu dem Grund, weil ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, wir haben ein lachendes Auge und ein weinendes, wie man das als guter Pfarrer bei allen solchen Ankündigungen tut. Ihr habt jetzt auch noch eine Ankündigung und da gebe ich einfach mal dir, Philipp, das Wort, wie es denn jetzt nämlich weitergeht mit den Links am Tag des Herrn.
Ja, gar nicht.
Gar nicht.
Also das ist der, ja, wer jetzt hier herschaltet heute am Sonntagmorgen, direkt von den Links am Tag des Herrn, vielleicht mit dem Link, in dem dieser Podcast verlinkt ist im Editorial, gleich zum in der Begrüßung des Newsletters wird es quasi schon wissen, weil das der zweite Satz des Newsletters ist. Aber wir stellen die Links am Tag des Herrn jetzt ein, nach 8 Jahren. Das ist leider der Fall. Und ich muss aber auch sagen, persönlich eine Erleichterung. Und insofern hast du mit dem mit der Binse, die ich mir natürlich im Schriftbild verbitten würde, mit diesem lachenden, weinenden Auge als Phrase, hast du natürlich schon ein Stück weit natürlich recht.
Was sind denn jetzt dann eigentlich die Gründe? Weil ich finde, natürlich war jetzt auch, so habe ich dich jetzt auch gehört und immer so verstanden, die Erwartungshaltung war jetzt nie, wir treten da jetzt an und verändern die Welt. Dennoch denke ich, mindestens als Multiplikatorenquelle haben die Links am Tag des Herrn doch schon einiges im deutschsprachigen Raum erreicht. Und jetzt ist dann aber doch die Entscheidung gefallen, es einfach zu lassen. Du hast jetzt einmal kurz gerade erwähnt, es hat persönliche Gründe. Möchtest du da vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern etwas mehr zu sagen?
ich sage gerne was dazu, das hat nicht nur persönliche Gründe. Ja? Die Kurzfassung ist die, dass der publizistische Ertrag in keinem guten Verhältnis mehr steht zu dem Aufwand, an Kraft, an Ressourcen, den wir einsetzen mussten, betrieben haben für diesen Newsletter. Also du hast ganz richtig schon gesagt, das ist ein Multiplikatoren-Newsletter. Wir sehen das ja nach wie vor auch an den E-Mails, die angegeben werden beim Newsletter-Abonnement oder wenn man sich den bestellt, dass das ganz viele Kirchenadressen sind, Leute aus Anstellungsverhältnissen oder Pfarrerinnen und Pfarrer von Kirchen und allen möglichen Kirchen auch, ja, und allen möglichen auch diakonischen Stellen, auch aus der Politik, von anderen Medien auch, etc. Also wunderbar. Aber insgesamt stagniert die Leserinnenschaft der Links am Tag des Herrn auch schon seit einer Weile. Das heißt, offensichtlich ist es ein Format, das sehr treu gelesen wird und auch intensiv gelesen wird. Auch das zeigen unsere Metriken durchaus. Ja, wir sehen ja schon, ob Newsletter auch geöffnet wird. Und aber wir sehen halt auch, dass das ein sehr spezielles Format ist und dass die Menge an Leuten, die eben in einem Nischenmagazin dann ein noch nischigeres Produkt suchen, ja, offensichtlich begrenzt ist. Ich glaube, vielleicht haben wir das sogar ausgereizt. Das ist ja also die Leserinnenseite davon. Da könnte man sagen, ist ja wunderbar, aber für die treue Leserinnenschaft kann man es ja immer weitermachen. Und dann kommen wir halt zu dem Problem, dass es ja nicht bloß Leserinnen braucht, sondern auch Autorinnen, ja, die den Aufwand betreiben für die treue Leserinnenschaft und für das Nischenprodukt. Und da sehen wir einfach schon seit längerem, dass es offensichtlich nur zwei Leute gibt, die das machen können und wollen. Und Thomas ist so freundlich und engagiert, toll mit dabei gewesen, das 90 Mal zu machen. Und in den letzten Jahren ist es darauf hinausgelaufen, dass er das einmal im Monat gemacht hat. Und das heißt aber, dass die drei anderen Sonntage, mindestens drei anderen Sonntage, bei mir hängen geblieben sind. Und in diesen Wochen ich dementsprechend auch weniger Zeit hatte für andere Sachen. Für andere Sachen, die hätten auch in der Eule erscheinen können. Durchaus, manchmal auch. Ja? Wenn wir für den Sonntag die Auswahl treffen, dann machen wir das ja, oder haben wir das bisher eben nicht so gemacht wie bei anderen Medien, die so die drei Beiträge aus dem eigenen Medium genommen haben und einfach so reingeklatscht und weggeschickt. Ja? Sondern wir haben ja die anderen Sachen tatsächlich gelesen. Und zwar nicht bloß die Sachen, die im Newsletter gelandet sind, sondern auch all das, was nicht am Ende drin ist, weil es aber für den Hintergrund trotzdem wichtig ist oder weil wir es für schlecht befunden haben am Ende auch. Ja. Und dieses dann die ganze Woche immer am Themen, also an der Woche dran zu bleiben und auch immer im Hinterkopf zu haben, am Ende der Woche muss ich diesen Newsletter schreiben und den schreibe ich auch nicht Montag oder Dienstag, sondern den schreibe ich zwangsläufig am Wochenende. Das ist einfach über 8 Jahre lang auch eine totale Belastung gewesen. Also das war natürlich so eine Schnapsidee und ich bin auch irgendwie stolz und froh, dass wir das 8 Jahre lang mit der Schnapsidee durchgezogen haben. Any given Sunday, jeden verdammten Sonntag. Aber es lief halt eben auch darauf hinaus, dass das Ding am Freitag und am Samstag und manchmal eben auch am Sonntagmorgen geschrieben werden muss. Und das ist für 8 Jahre schon nicht mehr okay gewesen. Und die Wegmarke der 400 ist einfach für mich auch persönlich ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, wenn wir die erreicht haben, dann soll es auch ein gutes Ende haben.
Thomas, wir haben das ja gehört, bei dir sind es damit dann 90 Wochen, muss man ja auch mal so klar sagen, sind 90 Wochen, die du dann da reingesteckt hast, wo du die Woche über das begleitet hast. Du machst das jetzt ja auch nicht hauptamtlich, sondern das ist, jetzt war jetzt wieder so ein schreckliches Kirchenwort mit hauptamtlich, ne? Du machst es nicht hauptberuflich, sondern du machst das einfach eben als engagierter Mitdebattierender in diesem Reigen. Wie fühlt sich für dich jetzt die Entscheidung an, das aufzugeben?
Ja, also ich hatte in den letzten Monaten schon ein paar Mal auch mit Philipp ja Kontakt gehabt und eine gewisse Müdigkeit auch da gespürt und all das auch für nachvollziehbar. Weißt du, das Problem beim Erstellen der Links am Tag...
Das ist dieser suffisante Ton, den ich meine.
Das Problem beim Erstellen der Links am Tag des Herrn ist ja nicht das, was viele Autorinnen und Autoren beklagen, dass sie so eine Schreibblockade haben, sondern im Gegenteil, dass man sich kurz fassen muss, dass man Artikel, die man ganz wichtig findet und wo man meint, die müssten unbedingt noch in die Links am Tag des Herrn, dass man die dann hinterher am Ende dann doch rausschmeißt. Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass ich am Anfang der Woche denke, das könnte jetzt die große Debatte werden. Und dann hat man dann aber am Donnerstag den Eindruck, ist es nicht wirklich Neues dabei rausgekommen. Dann verschiebt man das Ganze vielleicht als einen Artikel unter Buntes, ja. Es kann auch sein, dass man irgendeine Geschichte am Montag eingeschätzt hat, das könnte in die Theologie, weil irgendwas vorgestellt worden ist, und auf einmal ereifern sich dann die unterschiedlichen Lager und nehmen dazu Stellung, dann merkt man, ach, da ist eine Debatte draus geworden, ja. Aber also bei mir ist das so, ich sitze meistens am Samstagmittag, Nachmittag bis spät am Abend dann daran, das Ganze einzudampfen. Und das ist natürlich schwieriger, als wenn man einfach sagt, ich schreibe mal drauf los oder so, ja. Also die Kunst der Links am Tag des Herrn war wirklich das Auswählen.
Ja, wobei ich das witzig finde, weil jetzt gerade, also erstens manchmal auch Thomas in epische Längen geraten ist, aufgrund der Menge des Materials, und in epische Längen der Kommentierung konnte ich ja ganz gut. Insgesamt sind die Links am Tag des Herrn über die Jahre enorm gewachsen, ja, was sicherlich dazu beigetragen hat, dass es eben auch ein Nischenprodukt geblieben ist. Die Leute sind mit uns mitgewachsen, aber am Anfang hatten die Links am Tag des Herrn vielleicht 800, 900, vielleicht mal ein bisschen mehr als 1000 Wörter. Inzwischen sind wir immer bei über 2500 und wenn es richtig hart auf hart kommt, sind es auch 3500 oder gar noch mehr. Das Format ist einfach sehr voraussetzungsreich.
Was fangt ihr jetzt an mit entweder der gewonnenen Zeit, die nun freigesetzt wurde dadurch, und B, mit den Funktionen, die die Links am Tag des Herrn bisher eingenommen hatten?
Die Frage stelle ich mal zurück, Michael. wie hast du denn bisher den Eule-Podcast also unseren Monatsrückblick, vorbereitet?
Ja, ich habe auf die Links am Tag des Herrn eben vor allem geguckt und mich daran orientiert, weil mir das wahnsinnig geholfen hat, sehr effizient dann auf das zu kommen. Und es war ja auch eine Maßgabe von dem Reel zu sagen, okay, wir nehmen das jetzt eben auf, ja, diesen Anspruch, den die Links am Tag des Herrn haben, und bieten es auch nochmal als Podcast an, um eventuell eine andere Kundschaft, sage ich jetzt mal so salopp, damit erreichen zu können.
Ja, das kann man schon so offen sagen. Und das andere ist halt, dass wir gesagt haben, wenn wir über die wichtigen Themen des Monats reden, können das ja logisch, oder ist das ganz häufig so, dass das eben auch die wichtigen Themen der Wochen waren. Also das ist Teil der Antwort. Es braucht und es wird diesen Ort geben, wo man über die wichtigen Themen mal diskutiert, aber es muss wahrscheinlich nicht mehr wöchentlich sein. Ich habe den Eindruck, dass, also Religionspolitik, das haben wir in den Podcasts und im Magazin in den letzten Monaten ein paar Mal gehabt, ist in Deutschland ein fast totes Thema. Also wenn es geht halt nur noch um die Abwehr von Rechtsextremismus, das ist auch richtig so. Und es geht politisch dann noch um Migrationspolitik, die ist auch wichtig, aber so andere Religions- und kirchenpolitische Themen eher Mangelware im Moment. Und weil du ja gefragt hast, wie es weitergeht, also wir machen jetzt sowieso Sommerpause, genauso wie das in den letzten Jahren mit den Links am Tag des Herrn schon gemacht wurde. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann wir damit angefangen haben, entweder 20 oder 21. In den Jahren davor haben wir das komplett durchgezogen, also jeden Sonntag ohne Pause. Also wir machen jetzt ein bisschen eine Sommerpause und im Herbst kommen wir mit einem anderen Format zurück. Da, mit einem anderen regelmäßigen, periodischen Format in der Eule, sehr wahrscheinlich auch als Newsletter.
Ja, macht das jetzt dann aber nicht wie Marvel und kommt dann mit The New Links am Tag des Herrn.
Nee, vielleicht. Also es ist ja nicht so, dass mir in den letzten Jahren und uns allen ein besserer Titel eingefallen wäre. aber... es wird sicherlich ein Newsletter sein, insofern, weil die LeserInnen ja auch da sind. Aber der Punkt ist, dass es sich ändern wird und dass es unehrlich wäre, dazu den gleichen Namen zu nehmen und auch unseren, jetzt vereinnahme ich Thomas, auch unseren Qualitätsansprüchen nicht entsprechen würde. Eine Möglichkeit, die Belastung zu verringern, wäre ja auch immer gewesen zu sagen, wir machen es einfach weniger. Man macht sich einfach nicht mehr so viel Mühe damit, so ungefähr. Ja? Und das ist ja nie unerhört, sondern das ist ja in unserer Medienlandschaft allgegenwärtig, dass Formate und Inhalte produziert werden auf einer halben Arschbacke. Und das ist ja aber gleichzeitig das, was uns all die Jahre immer geärgert hat. Und das wollte man halt mit unserem eigenen Format nicht machen. Und insofern ist es auch eine Form von Ehrlichkeit uns selbst und mir und der Qualität und der Eule gegenüber zu sagen, 8 Jahre, 400 Ausgaben und das Paket wird an der Stelle zugebunden.
Das war das letzte Wort, zumindest erstmal zu den Links am Tag des Herrn, mindestens vor der Sommerpause. Ich möchte den Zuhörerinnen und Zuhörern danken fürs Zuhören bisher. Ich möchte aber auch dir, Thomas, und dir, Philipp, danken für die vielen, vielen Jahre, wo auch ich den Newsletter lesen konnte. Hat mich immer sehr gefreut, so auf dem Laufenden zu bleiben. Und ich bitte alle unsere fleißigen Hörerinnen und Hörer doch zu kommentieren in Social Media. Ihr kennt ja die Kanäle der Eule. Postet da doch einfach mal was, teilt es dann auch wirklich. Das macht die Arbeit nochmal bekannt, aber werden wir doch auch mal ein bisschen nostalgisch. Schauen mal auf die letzten 8 Jahre zurück. Was hat es für mich bedeutet? In welcher Situation habe ich die Links am Tag des Herrn denn eigentlich immer gelesen? War das sonntagabends in der Badewanne? Oder habe ich das dann erst montags gemacht am Frühstückstisch und mich gefreut, dass ich die letzte Woche so zusammengefasst bekomme bei einem Thema, was mir wichtig ist und wo ich gerne abnerde, weil kein anderer wirklich eine Ahnung davon hat. Und ich möchte euch auch ganz inständig darum bitten, ihr habt es auch gerade gehört, die Arbeit, die wir hier machen, ganz besonders Philipp, die ist wichtig. Unterstützt die Eule weiterhin mit einem Abo. Ihr findet die Infos dazu auf eulemagazin.de/abo. Und damit verabschiede ich mich von euch und sage ein Tschüss, Thomas.
Tschüss.
Und Tschüss, Philipp.
Tschüss, Michael. Aber wollen wir, weil das ja die Links am Tag des Herrn heute waren, wollen wir mit einem guten Satz aufhören?
Ein guter Satz, anyone?
Ein guter Satz zum Schluss von Paul Tillich. Der Ernst des Problems liegt, wie immer, im Problem unserer eigenen Existenz.